Als erstes möchte ich euch mein Mitgefühl sagen und mein Beileid für die Lieben, die ihr verloren habt. Für mich ist heute auch ein besonderer Tag und ich kann auch sagen, und es ist nicht gelogen, dass ich weiß, wie ihr euch fühlt und ich fand es auch eine Bestätigung, wo wir besprochen haben, dass ich diese Predigt halten soll, wo ich erfahren habe, dass es am 2. Mai stattfindet. Der 2. Mai war ein Tag für mich, wo ich ganz früh am Morgen meinen Papa angerufen habe und ich habe ihm alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Das kann ich leider seit 4 Jahren nicht mehr tun, denn er ist auch im Mai in 2017 gestorben mit nur 68 Jahren. Er war nicht nur ein Vater, er war, kann ich sagen, der beste Freund, den ich je hatte. Und das hat mir sehr geschmerzt. Es ist auch heute schwer, da zu stehen, aber irgendwie er hätte sich gefreut über den heutigen Tag und er wäre stolz auf mich. Wenn Tausende sterben, die du nicht kennst, ist meistens Statistik. Wenn nur eine Person stirbt, die du kennst, es ist eine Tragödie. Und leider haben wir seit dem ersten Lockdown Leute verloren, Leute, die wir kennen, Leute, die wir mögen und lieben. Und was natürlich die Trauer verstärkt hat, war, dass wir nicht richtig trauern konnten und dass wir nicht richtig gemeinsam trauern konnten und dass wir auch teilweise keinen Abschied nehmen konnten. Für mich war sehr wichtig, als mein Vater im Sterben lag, noch einmal auf Wiedersehen zu sagen oder Papa, ich bin da. Ich erinnere mich an diesen Tag, ich habe einen Anruf bekommen, mein Papa hat mich schon im Voraus vorbereitet, es ist Zeit, dass ich gehe und es wird zu Ende gehen. Und da gab es eine andere Person, die hat mich angerufen, wenn du nicht jetzt kommst, dann kannst du deinen Papa nicht am Leben mehr sehen. Ein kleines Detail, mein Papa war in Iași in Rumänien in einem Krankenhaus und ich war in Deutschland, Weißenhorn. Und mein Bruder kam von Italien mit seinem Auto, wir sind beide losgefahren, wir sind wirklich ununterbrochen, haben fast alle Verkehrsregeln gebrochen. Wir sind direkt ins Krankenhaus gefahren. Da konnten wir einfach sagen, Papa, wir sind da, wir haben dich lieb. Und wir wollen bei dir sein. Es war auch so, der konnte nicht mehr viel sagen. Der hat gesagt, danke, meine lieben Söhne. Und das waren seine letzten Worte. Und ich hatte die ganze Zeit im Kopf diese Szenen, wo ich habe gehofft, dass ich zu meinem Papa hingehe, dass wir kurz vor seinem Tod noch halbe Stunde Dialoge haben, dass er mir irgendwie so mit einem lächelnden Gesicht noch einen guten Ratschlag gibt. Das, wisst ihr, das, was man so in Filmen sieht, so Hollywood-mäßig. Ja? Also ich habe mir gewünscht, dass es so wäre, aber es war nicht so. Es war nicht so. Das waren seine letzten Worte. Ich war da, ich bin die ganze Nacht bei ihm geblieben und ich konnte nichts tun. Und ich war so ohnmächtig. Ich konnte gar nichts tun. Er hat versucht, mir was zu sagen, aber ich habe ihn nicht mehr verstanden. Es war schlimm. Ich dachte, ich könnte ihm helfen oder ich könnte ihm trösten, aber es war nichts zu tun. er begab sich in einem Grenzgebiet vom Leben zum Tod und da war er einfach alleine. Ich konnte nichts tun. Und das hat mich sehr frustriert. Ich habe ihm einen Bibelvers in so geflüstert, aber der hat nicht mehr reagiert. Der hat was erlebt, was wir keine Ahnung haben. Wenn man in diesem Prozess sich befindet, da sagt man, dass man sich verkapselt, aber das sind Schmerzen, das sind Zustände, die wir gar nicht verstehen können. Und es geht gar nicht mehr um uns, sondern ich habe im Nachhinein gedacht, hey, der Mensch stirbt. Jeder stirbt irgendwie alleine. Es ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Und im Nachhinein, ich war so machtlos. Und da habe ich einfach nur gebetet. Ich habe gebetet, Gott, sei du in diesem Prozess dabei. Ich bin zwar da, aber ich bin doch nicht da. Ich kann nichts tun. Und da habe ich wortwörtlich Gott gebeten, seine Schmerzen zu lindern und auch diesen Prozess zu verkürzen. Es war sehr schwierig. Es ist gut, drüber zu reden, den Schmerz zu identifizieren, und ich fand es sehr gut, wie du deine Ansprache formuliert hast, weil es gut, den Schmerz, auch wenn es weh tut, zu identifizieren, den anzuschauen und zu formulieren, zu sagen, was weh tut und warum. Unsere Trauer vor Gott bringen. Was soll ich dir tun? Fragte Jesus den Blinden. Es war doch offensichtlich, dass er blind ist und dass er wieder sehen will. Aber Jesus wollte das hören. Es war wichtig zu sagen, was Jesus tun soll. Er wollte das hören. Spreche aus, formuliere deinen Schmerz. Und es mag heute eher ein trauriger Gottesdienst sein, aber das hat auch seinen Platz. Es ist gut so. Im Prediger Kapitel 7, Vers 2 bis 4 steht, geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Kummer ist besser als Lachen. Denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Manche Übersetzungen sagen, Traurigkeit macht das Herz besser. Der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er sich gut gehen lassen kann. Trauer hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Lachen, es gibt eine Zeit zum Weinen. Trauer hat seine Zeit und seinen Platz. Ob jung oder alt, jeder muss einmal sterben. Ob langsam oder plötzlich, unerwartet oder erwartet, jeder muss einmal sterben. Es liegt nicht in unserer Hand. So wie wir nicht entschieden haben, wann wir geboren werden sollen, so können wir nicht entscheiden, wann wir sterben. Ich habe mich sehr oft gefragt, nachdem mein Papa gestorben ist, was wäre, wenn oder hätte ich das oder jenes oder das eine gemacht oder auch nicht. Aber dann habe ich mich erinnert an diesen Psalm 139, Vers 16, wo es steht, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben, war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Was hätte ich tun sollen, können, müssen, dass mein Papa lange lebt? Für mich stand klar, aus dem Wort Gottes nimmt man es raus. Man kann eigentlich da nichts tun. Gott ist Herr über Leben und Tod. Jesus in Matthäus Kapitel 6, 7, Vers 27 hält diese Macht euch keine Sorgen Predigt. Und Vers 27 ganz besonders sagt er, können all eure Sorgen euer Leben auch nur einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. In anderen Übersetzungen steht, kann man um eine Elle man das Leben verlängern? Und Jesus sagt, nein, das geht nicht. Jeder Tag war fest. Also keine Schuldgefühle, kein, oh, hätte ich das oder jenes gemacht, das macht keinen Sinn und das kann auch man nicht mehr verändern. Gott ist der Herr über Leben und Tod und zwar ganz genau. Geh lieber in ein Haus, wo getrauert wird. Da, wo getrauert wird, lernen wir Empathie und Mitgefühl. Da, wo getrauert wird, lernen wir, wie wertvoll das Leben ist. Dass es schade ist, das Leben zu verschwenden, die Zeit nicht zu nutzen. Dass es schade ist, uns anzuhängen an alles, was Kraft raubt und schwach macht. Und paradoxerweise macht der Tod das Leben einzigartig und wertvoll. Jede Sekunde zählt. Jede Umarmung, jedes Lächeln, jede gemeinsame Erfahrung werden unbezahlbar. Sehr, sehr wertvoll. Wie die Werke eines Künstlers, die nach seinem Tod versteigert werden, diese Momente, diese Zeiten werden unbezahlbar. Die sind unikat. Die haben eine Zeitstempel, die man nicht mehr verändern kann. Die sind unikat. Ich persönlich habe angefangen, Gott dankbar zu sein für die Zeiten, die ich mit meinem Papa verbracht habe. Auf einmal hatten diese Zeitung viel mehr Bedeutung. Und das, was er für mich gemacht hat und auch für alle anderen, unbezahlbar. Danke Gott für diese gemeinsamen Momente. Ich glaube, dass in euer Leben auch viel zu danken gibt. Denn ihr seid, was ihr seid, weil eure Lieben euch mitgetragen haben und auch geformt haben. Zweifelsfrei. Ihr seid ein Stückweise ihre Investition. Die haben in euch investiert, weil sie euch geliebt haben. Mein Papa hat viel in mir investiert, weil er mich geliebt hat. Das ist so kostbar und ich bin dankbar dafür. Auch wenn es heute ein trauriger Tag ist, wir können trotzdem dankbar sein. Trauer kann sehr intensiv sein. Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche trauern intensiver wie die anderen. Manchmal kann Trauer richtig zerstörerische Proportionen nehmen, wo man einfach zerstört ist. Sehr schlimm, sehr destruktiv. Ich habe eine Frage an euch. Würden sich die Verstorbenen freuen, wenn sie wüssten, dass ihr aus lauter Trauer kaputt geht und euer Leben zerstört wird? Ich glaube, nein. Die würden sich nicht freuen, zu wissen, dass ihr zerstört seid, dass ihr leidet und dass euer ganzes Leben auf den Kopf gestellt ist. Das wollen sie nicht. Das würde sie sehr traurig machen. Würden wir uns freuen, nach dem eigenen Tod, dass unsere Familie zugrunde geht, dass sie nicht mehr zusammen ist, dass man in tiefste Depressionen und dass wirklich alles gefährdet wird? Nein, ich würde mich nicht freuen. Und das wünscht sich kein Familienvater, keine Mutter, keine Verwandten und all die Lieben, die wir verloren haben. Das würden sich nicht wünschen, nein. Trauer ist ein Prozess, was dich und mich nicht unterkriegen darf. Es hat seinen Platz, seine Zeit, aber darf uns nicht zerstören. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir in diesem Prozess nicht alleine sind. Und manchmal ist es auch so, dass egal wie viele Leute uns begleiten oder nicht in diesem Prozess, es gibt jemand, der ganz zuverlässig ist und uns auch immer zur Seite steht. Wir sind nicht alleine. Psalm 34, Vers 18. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Du bist wirklich nicht allein. Meine Hilfe kommt vom Herrn und er kennt das Ende, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott ist nicht egal, was du spürst. Gott ist nicht egal, dass unsere Lieben diesen traurigen Augenblick erlebt haben, des Todes. Psalm 116, Vers 15 steht, kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Kostbar. Andere Übersetzungen sagen, teuer ist vor dem Herrn der Tod seiner Frommen. Gott ist nicht egal. Er kennt den Schmerz, er fühlt mit. Ich fand es toll, dass die Manuela diese Szene erwähnt hat, wo Maria und Martha um ihren Bruder Lazarus trauern. Ich habe auch zwei Bibelverse aus der Geschichte genommen. Johannes Kapitel 11, Vers 33. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit dir kamen, ergrimmte er im Geist und betrübte sich selbst. In anderen Übersetzungen steht, er wurde bewegt. Gottes Sohn, Jesus Christus, der in dieser Welt kam, er wurde bewegt, wo sein Freund Lazarus gestorben war. Und er wusste auch, dass er ihn auferwecken wird, weil er die Kraft hat, Toten aufzuerwecken. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er wusste, dass er Lazarus auferwecken wird und trotzdem, er hat die Leute weinen gesehen und er wurde sehr betrübt und bewegt. Auch über so eine kurze Zeit tot zu sein und trotzdem. Tod ist was Schlimmes. Johannes 11, Vers 35. Einer der kürzesten Verse aus der Bibel. Jesus weinte. Er selber hat geweint. Sein Freund Lazarus. Die lieben Leute, die für ihn das Haus geöffnet haben und Essen vorbereitet haben, die ihn willkommen hießen. Dieser liebe Freund war gestorben. Lazarus war ein Gastgeber und Freund Jesu. Und er starb. Und das war für Jesus schlimm. Es ist sehr wichtig, Jesus willkommen zu heißen in unserem Haus. Und auch Jesu Freund zu sein. Ich glaube, das ist entscheidend. Es ist sehr wichtig, Jesus als Freund zu haben und dass Jesus bei dir zu Hause wohlfühlt und dass er willkommen ist. Denn er hat die Kraft, Toten aufzuerstehen, aufzuerwecken. Wenn man vor einem Grab steht, es macht einen Unterschied, ob wir Hoffnung haben oder nicht. Das Problem des Leids und des Todes muss ein Atheisten, sowohl auch ein Christen, beantworten. Der keine Hoffnung hat, einer, der sagt, es gibt Gott nicht und ich will auch mit ihm nichts zu tun haben, der steht da ohne Hoffnung und da denkt er, das Leben ist absurd. Die menschliche Existenz ist ein Witz. Es macht keinen Sinn, keine Bedeutung. Und er steht vor einem großen Stück Nichts. Es macht einen Unterschied, ob wir Hoffnung haben. Es macht einen Unterschied, ob wir Jesus als Freund haben. Es macht einen Unterschied, wenn wir wissen, dass Jesus den Tod besiegt hat. Er hat es der damaligen Welt gezeigt, er kann Tote auferstehen, auferwecken. Und das hat er mit Lazarus gemacht. Und der ultimative Beweis ist, dass er selber aus den Toten auferstanden ist. Sein Grab ist leer. Er hat sich nach der Auferstehung gezeigt seinen Jüngern. 40 Tage lang durch Beweise, die kein Mensch herunterspielen konnte. Durch viele Beweise und Zeichen hat er gezeigt, dass er lebt. Und diese Leute, die vorhin so voller Furcht waren, waren auf einmal wie die Löwen. Die gingen auf der Straße und um jeden Preis haben verkündigt, dass Jesus auferstanden ist. Es macht einen Unterschied, ob wir die Hoffnung haben. Ich finde es sehr interessant, Israel als ein Volk, als eine Nation, was die ganze Zeit verfolgt wurde, die Juden waren nirgendwo in dieser Welt willkommen. Alle haben versucht, sie runterzukriegen, ohne Land rumgeirrt und so weiter. Wo sie wieder eine Nation und ein Land bekommen haben, durch die Gnade und zum Wunder. Ich fand es sehr interessant, dass die so viel Tod und Zerstörung erlebt haben, ihre Nationalhymne Hatikva genannt haben, die Hoffnung. Dieses Volk hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass sie einen großen Gott haben und dass das, was Gott ihnen versprochen hat, auch zustande kommen wird. Johannes 11, Vers 25 bis 26. Jesus spricht zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mir glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Und das ist eine Frage, was jede von uns sich stellen muss. Und ich weiß, dass sehr viele mit Ja antworten können. Johannes 6, 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Der Tod ist keine Sackgasse. Das Leben hat einen Sinn. Und das Grab ist lange nicht das Ende. Die Bibel gibt uns zu verstehen, dass das Leben, wahre Leben, erst recht nach dem Tod anfängt. Ich fand die Worte von Hiob, ein Zeitgenosse von Abraham, der hat vor etwa 4000 Jahren gelebt. Er wusste von Abraham nichts, er wusste einiges nichts, aber ein Ding wusste er. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, er spricht von seinem Körper, dann werde ich von meinem Fleische los, also Fleisch, Körper spielt keine Rolle, von meinem Fleische los Gott schauen. Ja, ich werde selbst ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihn fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz. Und ihr wisst, Hiob hat seine Familie verloren, seine ganzen Kinder, sein ganzen Hab und Gut. Und am Ende verliert innerlich auch seine Frau, weil seine Frau stand ihm nicht so nah, als er durch diesen Schmerzen gegangen ist. Er hat gesagt, verfluche Gott und stirb. Das war keine Ermutigung. Ich würde das nicht von meiner Frau erwarten, wenn ich durch die schlimmsten Zeiten gehe. Und doch, er hat diese Hoffnung gehabt. Er hat eine gewisse Offenbarung von Gott, aber das, was er weiß, das ist vollkommen richtig. Und da setzt er seine ganze Hoffnung. Körper verwest, geht kaputt, aber ich weiß, ich werde Gott sehen. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Das Grab ist lange nicht das Ende. Apostel Paulus formuliert es auch so ähnlich wie der Hiob in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 1 bis 9. Ich werde nicht alle Bibelverse lesen, nur ein paar davon. Denn wir wissen diese Überzeugung. Die, die Jesus kennen, die wissen es. Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns auch danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Paulus, das war so eine harte Nuss und er hatte so eine starke Begegnung mit Christus, mit dem auferstandenen Christus, dass er war so heiß, so schnell wie möglich diesen Körper zu verlassen. Er hat keinen Mensch getroffen, der so sehr seinen eigenen Tod gefeiert hat, wie der Paulus. Er ging, predigte das Evangelium in einer Stadt, er wurde gesteinigt, rausgeworfen aus der Stadt, fast tot, geht er wieder in die Stadt rein. Er hofft, vielleicht dieses Mal schaffen sie mich doch dort zu kriegen, damit ich zum Herrn gehe. Er war dieser Mensch, der erzählt, dass er bis zum dritten Himmel entrückt worden ist und er weiß nicht, war er mit dem Körper oder nicht, aber er sagt, es war so wunderschön dort und so schön in Anwesenheit Gottes zu sein. Ich kann es kaum erwarten. Und das drückt er aus in diesem 2. Korintherbrief. Der kann es kaum erwarten. Aber andererseits sagt Paulus, ich würde doch gerne bei euch bleiben und ich bin hin und her, doch mit dem Herrn, doch bei euch, weil ich weiß, ich kann mit euch noch einige Zeit verbringen und es kann euch viel nützen. Und der war in diesem Hin und Her, beim Herrn zu sein oder doch irgendwie seine Apostelarbeit zu machen und die Gemeinden betreuen. Er sagt dann weiter im Vers 8, ja, wir sind voll Zuversicht und würden unseren jetzigen Körper gern verlassen, weil wir dann daheim beim Herrn wären. Daheim beim Herrn. Die Erde ist nicht wirklich unsere Heimat. Das ist nur eine Zwischenstation. Er sagt, ich wäre so gerne beim Herrn. Unser Ziel ist es deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Das Grab ist nicht das Ende. noch lange nicht. Wir sehen, dass in der antiken Welt die Pharaonen und manche Könige sich versucht haben, ganz gründlich auf den Tod vorzubereiten. Die haben riesigen Kultstätten gebaut, die ließen sich begraben mit Gold, mit Waffen, manchmal haben sie die ganze Belegschaft beerdigen lassen, weil die gedacht haben, nach dem Tod werde ich sie ja brauchen. Ich brauche ja nach dem Tod meine Untertanen, mein Gold, mein Pferd, meine Frau. Und die haben sich wirklich mit dieser Zeit nach dem Tod verbracht, sich vorzubereiten. Jetzt ist interessant zu wissen, was nehmen wir wirklich mit? Jetzt schmunzeln wir, wenn wir die Bibel kennen. Du brauchst kein Gold, du brauchst kein Pferd, du brauchst keine Rüstung, du brauchst kein Geld. Was nehmen wir mit? Nehmen wir gute Taten, einen guten Namen? Nehmen wir unser Ruhm mit, unser Geld? Die Bibel zeigt, dass all das eigentlich nicht wichtig ist. Es gab eine Person, die im Sterben lag. Keine guten Taten, keinen guten Namen, schlechter Ruf, Pleite. Und doch eine von den ersten Personen, die in den Paradies gegangen sind. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die meisten von euch wissen, dass es um diesen Verbrecher geht, der mit Jesus gekreuzigt worden ist. Er lag im Sterben. Er war ein Übeltäter. Aber er hat erkannt, dieser einer, der hier gekreuzigt wird, Jesus, der hat nichts getan. Der ist unschuldig. Der ist das Lamm Gottes. Was er noch erkannt hat, er hat ihn angesprochen: Herr. Er hat Jesus als der Herr erkannt. Und er hat auch gesagt: Gedenke an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Also wir sterben, aber dein Königreich ist transzendent, der geht über den Tod hinaus, der fängt in diesem Leben an, aber der geht über den Tod hinaus. Eigentlich ganz, ganz viel Erkenntnis für einen, im Sterben liegt. Ein Verbrecher, der in den letzten Stunden seines Lebens erkennt, Jesus ist der Herr, der hat ein Königreich und sein Königreich geht über den Tod hinauf. Gedenke an mich. Und er hat auch erkannt, Jesus hat die Macht, an ihn zu denken und vielleicht kann er auch noch mehr tun. Und Jesus hat gesagt: Wer an mir glaubt, wird nicht sterben. Und ich glaube, das ist einfach das Allerwichtigste. Wir können gute Taten tun, wir können sehr nette Menschen sein. Ja? Aber das Wichtigste ist, Jesus als der Herr anzuerkennen. Ihn zu erkennen als der König, der höchste König, der Herr über Leben und Tod. In Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 11, nur ein kleiner Gedanke. Der Verbrecher, der mit Jesus gekreuzigt worden ist, der hatte keine Zeit und auch keine Möglichkeit, gute Taten zu tun. Wie auch viele von uns vielleicht. Wie auch viele Menschen, die im Sterben liegen und die zu Gott schreien. Keine Zeit, aber doch eine Haltung. Herr, hilf mir. Die Bibel sagt immer wieder vermehrt, wenn ein Elender zu den Herrn ruft, er kommt ihm zu Hilfe. Keine Zeit für gute Taten, aber doch den Herrn zu erkennen. Sehr wichtig. 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, Jesus Christus. Das ist so ein toller Bibelvers. Wer den Sohn hat, er hat das Leben. So einfach ist das. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus auf dem Kreuz, der hat sich ganz weit die Hände ausgestreckt, hat sich durchbohren lassen durch diese rostigen Nägel, um zu zeigen, ihr seid alle willkommen. Seid alle willkommen. Ich werde niemanden rausschmeißen, der zu mir kommt. Und ich glaube, egal was man für eine religiöse Überzeugung hat, wie man glaubt, dass man sein Leben, Glaubensleben praktiziert oder nicht, aber Jesus haben und ihn suchen und Jesus als Herr anzunehmen, das ist sehr entscheidend. Und ich möchte jetzt Schluss machen und ich bitte euch, diejenigen von euch, die meinen, dass sie Jesus noch nicht haben, macht das mit Gott aus. Macht das persönlich mit Gott aus. Jesus, ich will dich. Jesus will dich auf jeden Fall. Er hat dich geliebt und gab sich auf dem Kreuz zu sterben für dich. Er hat es bewiesen. Er will dich. Willst du ihn auch? Und mach diesen Schritt. Denn Jesus kann dich auferstehen am letzten Tage. Er kann dir das ewige Leben geben. Ich danke euch, dass ihr so viele heute da gekommen seid. Und ich bete zu Gott, dass Gott euch weiter in diesem Trauerprozess unterstützt und dass er sich euch mehr und mehr offenbart und tröstet. Und ich würde auch die anderen Geschwister ermutigen, habt keine Angst anzurufen, habt keine Angst, Leute anzusprechen und auch über diese unangenehmen Sachen zu sprechen. Es hilft und ich glaube, wir brauchen einander sehr. Vielen Dank.